Ja, Klaus hat es schon angekündigt, heute geht es um mich, also um euch, also um uns. Und dieses Thema hier, Gott repariert nicht nur, sondern er macht Zerbrochenes heil. Ich habe vor 10 Jahren eine Herz-OP gehabt. Und seither gehe ich regelmäßig zum Kardiologen und lasse mich untersuchen. Und damals ist das passiert, dass mein Herz oder die koronaren Herzgefäße waren mit Plaque abgelagert. Und zwar nicht nur eins oder nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern mehrere. Und 3 waren richtig zu. Und ich bin an einem Morgen versucht, ich zur Bushaltestelle zu gehen und ich konnte nicht mehr weiter. Ich habe mich gefühlt wie ein Vierzylindermotor, der nur noch auf 2 Zylindern läuft. Und ich habe den Bus kommen sehen, ich konnte nicht mehr weiter. Es war wie im Traum, als wenn man weiter will, aber es geht nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon solche Träume gehabt habt. Aber dann habe ich so eine Intuition gehabt und ich glaube, das war einfach der Heilige Geist, der hat gesagt, wenn du jetzt nicht umkehrst, möchtest du, dass deine Frau Witwe wird. Und ich bin dann umgekehrt und am nächsten Tag war ich operiert und es wurde mir ein Bypass gelegt um mein Herz. Das heißt, ich habe in meinem Herz Ablagerungen gehabt, die nicht mehr reparabel waren. Und das ist jetzt mein natürliches Herz. Seither versuche ich immer, unseren Kardiologen zu überzeugen, dass ich doch, weil mir es gut geht, dass ich weniger Medikamente doch jetzt wieder nehmen könnte, weil es mir doch gut geht. Aber er sagt dann immer, ja, sie sind repariert worden, aber sie sind nicht neu. Und das ist so dieses Thema. Gott repariert nicht nur, sondern er macht Zerbrochenes wirklich heil. Und wenn wir heute vom Herz reden und der heutige Titel versöhnt mit mir selbst, Shalom im Herzen, dann ist die Frage, von welchem Herz wird hier geredet? Und ich habe euch hier eine Bibelstelle mitgebracht aus Sprüche. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich habe jetzt, was ist mit Herz gemeint? Also dieses physische Herz ist hier sicherlich nicht gemeint. Vielleicht aber auch, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist ein anderes Herz gemeint. Und was bedeutet Herz? Und da möchte ich euch jetzt mal eine Quizfrage stellen. Also stellt euch vor, wir sind jetzt bei Günter Jauch, wer wird Millionär? Und die Frage lautet, wenn der Mensch denkt, denkt er dann im Kopf oder denkt er im Herz? Also der 50-50-Joker ist schon weg. Es sind nur noch 2 Antworten. Also nochmal die Frage. Denkt der Mensch mit dem Kopf oder denkt der Mensch mit dem Herz? Also wer ist für Kopf? Kopf, Kopf. Okay, wer ist für Herz? Ist auch wieder 50-50. Also würde ich jetzt mal so ganz grob sagen und dann ein paar Stimmenthaltungen. Und heute ist wirklich Premiere bei Günter Jauch. Das erste Mal haben beide Antworten, treffen beide Antworten zu. Also 64.000 Euro. Es ist tatsächlich so, im Hebräischen ist das Herz das Zentrum des Denkens. Das Herz ist der Ort der Entscheidung. Das Herz ist der Sitz des Willens. Das Herz ist der innere Kern der Person, also das Ich-Bewusstsein. Woher weiß ich, dass ich ich bin? Und auch der Sitz der Gefühle. Aber wir sehen hier im hebräischen Denken, ist das mehr eine Einheit, was wir mit unserem griechisch-westlichen Denken mehr getrennt haben mit Kopf. Da denken wir, da finden die Entscheidungsprozesse statt, da ist der Wille so. Und im hebräischen Denken war das eher im Herz vereint. Und interessant ist eine Aussage von Jesus, der sagt in Matthäus 12, Vers 34 bis 35, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also auch Jesus hat dieses hebräische Verständnis von Herz. Und je nachdem, wie der Mensch im Herzen denkt, kommt entweder Gutes oder Böses hervor, sagt Jesus. Also zurück nochmal zu diesem Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz. Die Frage ist, können wir unser Herz behüten? Können wir unser Herz bewahren? Also jetzt rein mein physisches Herz, da habe ich ein paar Dinge, die hätte ich machen können. Die Diagnose war genetisch. Mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben. Mein Großvater mütterlicherseits ist an einem Herzinfarkt gestorben. Also das war mal die Diagnose. Kann ich da dagegen was machen? Eher nicht. Aber es stand auch noch drin, ich bin fettleibig. Ich habe mich gar nicht so gefühlt. Und es stand noch drin, wegen Stress. Und das wusste ich. An dem hätte ich was machen können. Aber wir schauen uns mal ein anderes Herz an. Und zwar die Geschichte von Michal. Michal ist nicht so bekannt wie andere Frauen im Alten Testament. Michal war die Tochter von Saul. Saul hatte 5 Kinder, 3 Jungs und 2 Mädchen. Und Michal war die jüngste Tochter. Und der Weg von Michal war steinig. Michal war in David verliebt. David haben wir schon öfters gehört. Zu der Zeit, als Saul König war, war David noch kein König, aber er war schon vorgesehen als nächster König. Und Saul ging ständig in Eifersucht. Nicht nur in Eifersucht, er wollte David aus dem Weg räumen. Und dann kam Saul zu Ohren, dass seine Tochter Michal in David verliebt war. Wie reagiert ein Vater, wenn seine Tochter verliebt ist? Bei ihm hat es sofort gerattert. David, mein Feind, meine Tochter verliebt in meinen Feind. Ich könnte ja meine Tochter ihm irgendwie als Preis anbieten. Und dann sage ich das einfach so, du kriegst diesen Preis, wenn du die Philister besiegst. David hat sich darauf eingelassen, aber der Gedanke von Saul war, die Philister werden David einen Kopf kürzer machen. David ließ sich darauf ein und er kam zurück, wieder, quicklebendig. Und so wurde Michal, er hat sein Wort gehalten, Saul, dem David gegeben. War, glaub, wenig Mitsprache da von Michal. Aber es ging weiter. Saul hörte nicht auf und er hat seine Tochter Michal als Informantin benutzt. Wo steckt gerade David? Jetzt waren sie verheiratet. Der nächste Komplott war, Saul wollte David in seinem Wohnhaus killen lassen durch eine Truppe von seinen Soldaten. Er hat Michal dazu genutzt, aber Michal war hin und her gerissen und sie hat ihrem Mann David geholfen, in der Nacht davor zu fliehen. So floh David. Sie hat ihm geholfen, aber sie hatte nichts davon, denn sie wurde zurückgelassen. David war auf der Flucht, jahrelang. Und nicht nur, dass sie zurückgelassen wurde, ihr Vater Saul kam wieder und hat sie einem anderen Mann gegeben. Super Gefühl muss das gewesen sein für Michal. Nachdem Saul tot war, kam David wieder zurück. David wiederum bestand darauf, dass Michal wieder zurückkommt. Wieder von ihrem damaligen Mann weggenommen. Das war auch ein Drama in sich, weil dieser Mann hing dann an Michal und lief heulend hinterher, als sie zum Königshof geführt wurde. Unter Androhung von irgendwelchen Konsequenzen ließ dann ihr Mann von ihr ab und Michal war wieder bei ihrem früheren Mann, bei David. Aber sie musste feststellen, hier bin ich nicht die Einzige. Jetzt sind inzwischen mehrere Frauen da. Was ist das für ein schlechtes Gefühl? Was macht es mit dem Herz? So hin und her geschoben zu werden auf dem Schachbrett. Was macht es? Was macht es mit dir? Was machte das mit Michal? Und so kam es zu einem letzten tragischen Höhepunkt in der Geschichte von Michal und danach lesen wir nichts mehr von ihr. Als David die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, zurückbringen ließ nach Jerusalem, tanzte er ausgelassen vor der Bundeslade. Nur noch mit einem Unterhemd bekleidet und völlig ekstatisch. Seine Frau Michal stand am Fenster und ich lese, sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und sie verachtete ihn dafür. Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Was ich daraus lese, ist, dass diese ganze Geschichte, hin und her geschoben zu werden und immer das Opfer zu sein, hat sie unnahbar gemacht. Sie ging in einen Selbstschutz. Sie hat ihre Gefühle verborgen. Sie ging in eine Verbitterung und es drückte sich aus in dieser Verachtung ihrem Mann gegenüber. Und sie blieb kinderlos. Was konnte Michal dafür? Hätte sie ihr Herz bewahren können? Ich denke, jeder von uns kennt so Geschichten aus seinem eigenen Leben. Und Stephen Carpman hat dafür ein Modell entwickelt. Und das nennt man Drama-Dreieck. In diesem Drama-Dreieck, da gibt es drei Akteure. Einen Täter, ein Opfer und einen Retter. Was macht der Täter? Der Täter ist der, der piesackt. Der Täter ist der, der quält. Der Täter ist der, der fordert. Der Täter ist der, der wie hier die Michal hin und her schiebt. Der Täter ist der, der angreift. Was macht ein Opfer? ein Opfer, mit dem wird etwas gemacht. Die Worte treffen, die Handlungen treffen, die Geschehnisse treffen. Und ein Opfer empfängt negative Dinge. Dann gibt es einen Retter. Wer ist der Retter? In diesem Fall denken wir, ja, der Retter ist positiv belegt. Aber Retter ist in den meisten Fällen einer mit einem Helfersyndrom, der eigentlich gar nicht richtig rettet, sondern der immer denkt, er muss retten, er muss retten, er muss retten, dann irgendeine Partei ergreift, vielleicht auch noch die Entscheidungen des Opfers auf sich nimmt und dann eine falsche Retterhaltung hat. Also wer war in dieser Geschichte jetzt Opfer und Retter von Michal? Natürlich identifizieren wir sofort Saul als Täter und Michal als Opfer. Und David, wo war der? In dem Moment, wo Michal Hilfe gebraucht hätte, war David verschwunden. Wo sie einen Retter gebraucht hätte, war David nicht mehr da. Im Gegenteil, als er zurückkam, war er auch eher ein Täter. Er hat sie mit Zwang zurückgeholt. Er hat sie mit anderen Frauen gehabt. Also wer ist der Retter? Michal, wenn wir sie angucken, natürlich ist sie überwiegend Opfer, aber es gab diese Situation, wo sie ihren Mann gerettet hat. Nämlich von der Mordabsicht Sauls. Also in diesen Rollen sich zu bewegen, ist nicht so, dass das so ist, dass einer immer das Opfer ist und der andere ist immer der Täter und der andere ist immer der Retter, sondern in diesem Drama-Dreieck, das nennt man es Drama-Dreieck, bewegen sich diese Akteure im Kreis. Ich kann zum Opfer werden, ich kann zum Täter werden. Und in der Praxis ist es tatsächlich auch so. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mich wahnsinnig als Opfer gefühlt habe. Ich habe, in der Regel habe ich so einen 50-50-Job gehabt. 50% habe ich in der Gemeindebewegung Vineyard gearbeitet und 50% im Land Baden-Württemberg und dort als IT, als Softwareentwickler. Und ich hatte viel zu tun. Und ich hatte aber einen tollen Chef. Einen Chef, der mich einordnen konnte, der wusste, was ich kann und was ich nicht kann und der mich entsprechend eingesetzt hat. Dieser Chef ging nach 25 Jahren weg. Und mir wurde ein neuer Chef vor die Nase gesetzt. Und dieser Chef hat mir Dinge aufgehalst und Arbeiten gegeben, die ich kannte diesen Umgang gar nicht. Und ich war wochenlang sauer. Meine Frau hat es abgekriegt. Ich war sauer, weil ich mich ausgenutzt fühlte. Oft wurde mir versprochen, ich bekomme Verstärkung und ich bekomme jemand, der mir hilft, aber das war nie der Fall. Bis ich zum Schluss Gott anklagte. Ich war richtig sauer auf Gott. Warum beschützt du mich nicht? Warum beschützt du mich nicht? Gott, warum beschützt du mich nicht? Ich habe mich auf jeden Fall als Opfer gefühlt und habe dann versucht, irgendeinen Retter zu finden. Ich ging in Seelsorge, habe darüber gesprochen, hat das Problem nicht gelöst. Ich ging zur Ärztin, die hat mir angeboten, sie schreibt mich so lang krank, bis ich dann endlich in Rente bin. War das meine Rettung? Ich unterbreche hier diese Geschichte, um später nochmal drauf zurückzukommen. Aber ich war in meinem Leben auch der Täter. Es war vor fast 30 Jahren, ich war Vorstand unserer kirchlichen Vereins und ich hatte über unsere Entwicklung der Kirche andere Ideen als der angestellte Pastor. Ich wollte umstrukturieren. Und so kam es schließlich, dass ich den Pastor kündigte. Den Pastor, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Den Pastor, zu dem wir ein gutes Verhältnis hatten, ein vertrauensvolles Verhältnis. Und ich habe diese Sache der Umstrukturierung über die Person gestellt. Ich habe die Sache durchgezogen. Und das Vertrauen verloren. Hat sich's gelohnt? Ich kann es nicht beurteilen. Ich will es nicht beurteilen. Aber was ich sagen kann, ich habe das Vertrauen verloren und ich war der Täter. Ich werde nachher auch hier drauf eingehen. Der Schrei nach Gerechtigkeit, vor allem auch bei den Opfern, hallt weltweit. Im Moment sehen wir in den Medien diese digitale Gewaltgeschichte und immer rufen wir nach Gerechtigkeit. Und wir haben eine Sehnsucht nach einer echten Rettung. Die gute Nachricht ist, der wirkliche Retter ist da. Der wirkliche Retter ist Jesus. Und wie ihr seht, stellt sich Jesus außerhalb des Dramas. Er ist nicht mittendrin. Er stellt sich außerhalb des Dramas. Und Jesus wurde schon im Alten Testament angekündigt. Wir lesen im Psalm 85: Nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Was Jesus getan hat, war nicht eine billige Sache, nicht eine billige Gnade. Jesus hat den Schrei nach Gerechtigkeit gehört. Den Schrei nach Gerechtigkeit, der auch vom Alten Testament, vom Gesetz gefordert ist, den hat er gehört. Und auf dieser Ebene ist Jesus in unsere Welt gekommen. Er ist der, der selbst als Täter gesehen wurde. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 12, er ließ sich zu den Verbrechern rechnen. Aber er hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Selber hat er sich mit den Verbrechern, mit den Tätern identifiziert. Das muss man sich vorstellen. Gott kommt vom Himmel auf die Erde und identifiziert sich mit den Verbrechern. Gleichzeitig hat Jesus sich mit den Opfern identifiziert. Er wurde als Opferlamm, wir denken diese Woche ganz besonders dran, er wurde als Opferlamm zur Schlachtbank geführt und hat seinen Mund nicht auf. Er hat die Scham der Opfer auch auf sich genommen. Und so wurde Jesus der wirkliche Retter. Der wirkliche Retter, der aus dem Drama-Dreieck befreien kann. Und die gute Nachricht ist, Jesus sagt, wenn ihr versammelt seid in meinem Namen, dann bin ich mitten unter euch. Diese Sätze kennen wir, aber wir verstehen sie oft so in diesem Sinn von, wie ein Vater sein Kind sagt, ja, ja, ich bin irgendwie auch bei dir, ich muss jetzt zwar weg, aber ich bin irgendwie im Geist bei dir oder so. Aber wenn Jesus diese Worte sagt, dann will er uns da nicht mit irgendwie trösten und vertrösten, sondern wenn Jesus diese Worte sagt, dann ist er jetzt hier. Jesus ist hier. Himmel ist auf der Erde. Und so wurde er wirklich Retter. Er wurde zum Täter, er wurde zum Opfer, er wurde zum Retter. In dem Fall, wenn ich das Opfer bin, dann möchte ich, dass der Täter bestraft wird. Und Jesus sagt, schau mich an, ich nehme diese Strafe auf mich. Ich wurde am Kreuz für diese Tat bestraft. Wenn ich Täter bin, wenn ich ein Täter bin, der immer auf das Opfer draufhaut, bleibt Jesus still, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er lässt sich zur Schlachtbank führen. Er trägt die Scham. Ich weiß nicht, bewirkt es vielleicht in einem Täter mehr, dass er ablässt von seinen aggressiven Handlungen? Aber Jesus tut es nicht aus einer Person, aus einer Haltung der Schwäche raus, sondern der inneren Stärke. Wir sollten nicht aus einer Haltung der Schwäche zum Opfer werden. Jesus wurde aus einer Haltung der Stärke zum Opfer. Wenn ich in dieser Gefahr bin, immer Menschen helfen zu wollen, weil ich halt dieses Helfersyndrom habe, dann sagt Jesus zu mir, Horst, ich bin der Retter. Und hier in Jesaja 43, Vers 11 steht, der Herr ist der Retter. Es gibt keinen Retter außer mir. Wie sind die Auswirkungen der Verletzungen in meinem Leben? Wie sind die Auswirkungen der Verletzungen in deinem Leben? Haben die Verletzungen zu einer Empfindlichkeit geführt, dass du empfindlich reagierst, wenn irgendjemand einen lockeren Satz sagt? Führen sie zum Selbstschutz, zur Kontrolle, dass du sagst, lieber verberge ich mich ein bisschen, damit ich mich nicht mehr verletzlich mache? Was dazu führt, dass im griechischen Denken Kopf von Herz getrennt wird? Im hebräischen Denken ist das im Herz getrennt. Das Herz ist geteilt. Es ist nicht mehr ganz. Das führt zu Verbitterung und wie wir bei Michael gesehen haben, zur Verachtung und zur Anklage. Und das eigene Leben wird offen für bestimmte Ängste und Wirkungen, die Qualen verursachen. Aber das Gute ist, die Geschichte kann umgeschrieben werden. Wir können ausbrechen aus diesem Teufelskreis. Aber in diesem Zustand, bevor wir ausbrechen, ist kein Shalom in unserem Herzen. da ist kein Friede in unserem Herzen. Und das Gute ist, wir können ausbrechen aus diesem Teufelskreis. Und ich will nochmal diese Bibelstelle hier zeigen. Nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Und dazu, das war im Psalm, das war, was weiß ich, wann das genau geschrieben wurde. Aber wenn wir jetzt diese Bibelstelle lesen, ich sage jetzt mal 1000 Jahre später, da lesen wir die gleichen Worte wieder. Wir sahen seine Herrlichkeit, wieder lesen wir von Herrlichkeit. Dann voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Gerechtigkeit. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das heißt, in Jesus, er hat die Ebene dieses Gesetzes erfüllt. Die Gesetzesvorschriften hat er in sich erfüllt. Und mit Mose kam das Gesetz, was ja gut ist, aber kein Mensch gehalten hat. Mit Jesus kam erstens einer, der das Gesetz gehalten hat, der sich voll hineingegeben hat, der zum Täter, zum Opfer, zum Retter wurde. Und er hat dieses Gesetz erfüllt. Gleichzeitig hat er uns die Möglichkeit gegeben, auf die Ebene von Gnade und Wahrheit zu gehen. Wenn wir in unserem täglichen Leben immer auf der Ebene von Gesetz und wie du mir, so ich dir bleiben, bleiben wir in der Vorstufe von dem, was Jesus uns offenbart hat. Jesus hat uns Gnade und Wahrheit offenbart. Wahrheit ist, wir können anschauen, was passiert ist, mit offenem Auge. Wir müssen nichts verdrängen. Und Gnade ist, wir haben Gnade sowohl für unseren Nächsten als auch für uns selber. Gnade bedeutet, dass wir eigentlich das verdient hätten, was die Wahrheit sagt, aber dass Jesus für uns das getragen hat. Und so können wir als Lebensprinzip, wenn Jesus in unserer Mitte ist, jetzt plötzlich auf die Ebene von Gnade und Wahrheit gehen. Wir können anschauen, statt zu verdrängen. Wir sagen nicht, ja, das Unrecht, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist keine Gnade. Unrecht bleibt Unrecht. Unrecht bleibt Unrecht. Aber was wir sagen können ist, es ist Unrecht, was du gemacht hast. Aber das werfe ich auf Jesus. Und ich nehme die Gnade von Jesus und werfe die auf dich. Wahrheit, wir können in Wahrheit angucken. Wir können Schmerz, Wut und Trauer zulassen. Wir können zu dem stehen. Und wir können ein Ja finden zu unserer Lebensgeschichte. In der Regel ist es so, wenn wir Fehler machen, wollen wir schnell für uns Gnade haben. Wenn der andere Fehler macht, wollen wir Gerechtigkeit haben. Die Ebene, dass wir auf Gnade und Wahrheit stehen, gewährt dem anderen die gleiche Gnade, die mir gilt. Und ich kann Schuld bekennen und dazu stehen. Die Geschichte, wo ich Täter wurde, die ging weiter. Ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht. Und an einem Tag, es war in einem Lobpreis, und da wurde das Lied gesungen, Amazing Grace. Und während des Singen dieses Liedes hat sich der Himmel geöffnet. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich unter einem Wasserfall stehe. Flüssige Gnade ist aus dem Himmel herabgekommen und war über mir. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte in meinem Denken schon oft über Gnade gelesen, aber in dem Moment war Gnade über mir. Und die Selbstvorwürfe waren weg. War das, was ich getan habe, recht oder unrecht? War nicht das Thema, sondern das Thema war, Jesus hat für mich gelitten. Das Thema war, Gott hat Gnade für mich. Gott hat auch die Gnade für die, die ich verletzt habe. Gott hat mit mir seinen Weg, Gott hat mit ihnen seinen Weg. Ich habe Frieden gefunden in mir. Nicht der Friede, der aus mir kam, sondern der Friede, der von Jesus kam. Und wir können dieses Prinzip in kleinen Dingen anwenden oder auch in großen. In kleinen Dingen des Alltags, wenn wir ärgerlich und vorwurfsvoll mit unserem Nächsten reden, können wir diese Gnade gleich gewähren. Und diese Gnade geht sogar auch bei ganz tiefen Traumata, wenn Menschen durch diese Prozesse gehen. Wir finden Frieden in Jesus. Es geht nicht darum, dass wir ständige Introspektive haben und uns ständig beobachten. Im Gegenteil, es geht, dass wir auf Jesus schauen. Und wenn er uns an einen Punkt führt, gehen wir drauf ein. Und wenn er uns nicht an einen Punkt führt, lassen wir es sein. Wir schauen uns nicht immer selber an. Da finden wir keinen Frieden. Aber wir schauen Jesus an. Und das wollen wir jetzt machen, weil Jesus hier ist. Ich möchte beten. Und ich glaube, dass Jesus, so wie bei mir mit dieser flüssigen Gnade, in einem Moment im Zeitraffer irgendwas heilen kann, wo wir vielleicht jahrelang schon dran geknabbert haben. Andere Dinge dauern länger. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Bitte dich, dass du wirkst jetzt durch deinen guten, heiligen Geist. Ich bete, dass du die Situationen hervorbringst aus dem Herzen, wo noch kein Friede ist. Und ich bitte dich, dass du unser Herz und unseren Blick erheben lässt zu dir. Du bist der, der unseren Schmerz getragen hat. Du bist der, der für den Täter verurteilt wurde. Und wir bekennen, du bist unser Retter. Du bist unser Erlöser. Bring du unser Herz wieder zusammen. Der Sitz unserer Gedanken, unserer Gefühle. Stärke unseren Willen, wo er schwach wurde. Stärke unsere Entscheidungsfähigkeit. Ordne du unsere Gefühle wieder ein. Du bist unser Shalom. Amen.